Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Kein Verlag interessierte sich nach Kriegsende für die Tagebuchaufzeichnungen eines jüdischen Mädchens namens Anne Frank. Die ersten Buchausgaben blieben ohne großes Echo. Erst mit der amerikanischen Bühnenfassung 1955 setzte der beispiellose Erfolg des Tagebuchs ein. Wohltemperierte Erschütterung. Das Tagebuch der Anne Frank in den 1950er Jahren. Eine Sendung von Renate Maurer.
Etwas still im Kontor. Wir bewerkten es. Und ineens keek ich op. Die Tür stond open. Und da kam ein Mann. Ein kleiner Mann kam er binnen.
Es herrscht konzentrierte Stille an diesem Freitagvormittag im August im Büro von Otto Franks Firma an der Prinzengracht. Die drei Angestellten sind so vertieft in ihrer Arbeit, dass sie den kleinen Mann mit dem Revolver in der Tür zuerst gar nicht bemerken.
Und die sagt gegen mich, sitzen bleiben, nicht verroeren.
Es ist der 4. August 1944 in Amsterdam. Der Tag des Verrats und der Verhaftung der beiden untergetauchten Familien Frank und van Peels. 2 Jahre lang war es ihnen gelungen, sich im Hinterhaus der Firma versteckt zu halten. Mit den 8 Unglücklichen werden auch die beiden Firmenchefs abtransportiert. Die Sekretärin Mie Pries aber, eine der wichtigsten Helferinnen der Untergetauchten, bleibt von der Festnahme verschont. Durch einen glücklichen Zufall.
Er kam rein. Und bevor er etwas sagen konnte, stand ich auf. Das sind die Deutschen so gewohnt.
Ich sag, Sie sind Wiener. Ich auch.
Karl Silberbauer, der Leiter des SD-Kommandos, kommt tatsächlich aus Wien. Und auch Miep ist in Wien geboren. Dann aber in einer holländischen Pflegefamilie groß geworden.
Er deed die Tür dicht. Er kam auf mich auf.
Er schloss die Tür hinter sich und kam auf mich zu. Ich duckte mich und dachte, jetzt geht's los.
Sagt die Papiere. Ich gab ihm mal Papiere, Ausweis. Und er keek het. Er smeet mir die Ausweis in mein Gesicht und begon zu schelden. Schämst du dich nicht, Judenbagage zu helfen? Du bist eine Landsverräterin. Du gehörst, die höchste Strafe zu bekommen. Du weißt, was das ist.
Überraschenderweise verzichtet Silberbauer auf ihre Verhaftung. Ein unerhörtes Glück für Miep. Und ein Glück auch für Anne Franks Tagebücher. Noch am gleichen Tag rettet sie mit ihrer Kollegin Beb im Versteck die von Silberbauer aus Franks Aktentasche achtlos auf den Boden gekippten Dokumente. Eines rot-weiß kariertes Tagebuch, Schulhefte und hunderte Seiten von Durchschlagpapier. Den Stapel bewahrt sie in ihrer Schreibtischschublade auf, für Anne, nach dem Krieg. Anfang Juni 1945 kehrt Otto Frank von Auschwitz nach Amsterdam zurück. Als einziger Überlebender der 8 Untergetauchten. Im August erfährt er vom Tod seiner beiden Töchter im Lager Bergen-Belsen.
Ich bin aufgestanden. Ich habe die Lade aufgemacht. Von meinem Büro.
Da bin ich aufgestanden. Hab die Schublade meines Schreibtischs aufgemacht, hab alle Tagebücher und Blätter Herrn Frank überreicht mit den Worten: Das ist das Erbe Ihrer Tochter Anne.
Mit den Worten: Das ist der Erbnis von Ihrer Tochter Anne.
Otto Frank schafft es lange nicht, die Aufzeichnungen seiner ermordeten Tochter zu lesen. Jede Zeile ist ihm eine Qual. Dann aber kehrt er mit Hilfe ihres Journals ins Leben zurück, stürzt sich auf eine neue Aufgabe. Seine Lebensaufgabe. Die Veröffentlichung und Verbreitung ihres Werks und ihrer Botschaft in aller Welt. Das Problem dabei war nur, sagt der Historiker David Barnow vom Niederländischen Institut für Kriegsdokumentation, dass es nicht nur ein Tagebuch der Anne Frank gab.
Otto Frank wusste natürlich, dass Anne ein Tagebuch geführt hat, aber er war vergessen vielleicht, wie viel es war. Und er war auch vergessen, dass Anne Frank nach April 1944, so 2 Jahre nach Untertauch, angefangen hat, ihr Tagebuch zu überarbeiten. Weil sie hat gehört am Radio von der Exilregierung in London, dass man nach dem Krieg in die Niederlande ein Institut gründen wollte, wo man zum Beispiel Tagebücher wurde.
Liebe Kitty, gestern sprach Minister Bolkestein im Sender Oranje darüber, dass nach dem Krieg eine Sammlung von Tagebüchern und Briefen aus dieser Zeit herauskommen soll. Natürlich stürmten gleich alle auf mein Tagebuch los. Stell dir vor, wie interessant es wäre, wenn ich einen Roman vom Hinterhaus herausgeben würde. Nach dem Titel allein würden die Leute denken, dass es ein Detektivroman wäre.
Wollte sie nicht schon lange Journalistin und später eine berühmte Schriftstellerin werden? Im Mai 1944 begann sie mit der Überarbeitung ihres Tagebuchs für jenen geplanten Roman mit dem Titel »Das Hinterhaus«, schrieb eine zweite Version auf hauchdünnes Durchschlagpapier. 324 Blätter schaffte sie in den 10 Wochen bis zu ihrer Verhaftung.
Und ihr altes Tagebuch hat sie auch noch geführt. So die letzten Monate hat sie zweimal so hart gearbeitet im Schreiben. Und Otto Frank hat ein Problem, dass er 2 Tagebücher hat über das Gleiche. Was sollte er machen?
Damit beginnt eine komplizierte Text- und Editionsgeschichte, die David Barnow besonders gut kennt. 1986 war er Mitherausgeber der ersten wissenschaftlich-kritischen Ausgabe der Tagebücher der Anne Frank.
So, er hat ein Exzerpt gemacht, das auch in Deutsch übersetzt für seine Mutter, die in Basel lebte. Und später hat er wieder ein Exzerpt gemacht und hat den Leuten gesagt, ja, das muss doch ein Buch werden.
Das Typoskript erstellte er auf der Basis von Annes zweiter Version, in die er Teile aus ihrer ersten Fassung einfügte. Und er war dabei keineswegs der strenge und prüde Zensor der Tagebuchbriefe seiner Tochter, wie man lange Zeit glaubte.
Und später hat man gesagt, ja, Otto Frank hat ganz viel herausgelassen über Sex und über ihre Mutter. Anne Frank konnte sehr scharf auf ihre Mutter sein, das wissen wir. Aber das hat er zugelassen.
Anne selbst hatte die meisten ihrer Wutanfälle gegenüber ihrer Mutter in ihrer zweiten Version wieder gestrichen. Ebenso wie die Passagen über ihre Menstruation, über die Gestaltung eines Mädchens von unten oder die intimen Dachbodengespräche mit dem Sohn der Van Peels, Peter. Auch andere freizügige Geständnisse fehlten.
Ich fragte Jacqueline, ob wir als Beweis unserer Freundschaft unsere Brüste befühlen sollten. Jacqueline lehnte ab. So war es auch, dass ich ein schreckliches Bedürfnis hatte, Jacqueline zu küssen. Und dass ich es auch getan habe.
Otto Frank nahm viele der von seiner Tochter verworfenen Sätze und Passagen in sein Typoskript wieder mit auf. Auch ihre Peter-Texte fand er in voller Länge wichtig, inklusive der Schilderungen ihrer heftigen Verliebtheit in den 17-Jährigen. Einen Verlag für das fertige Typoskript zu finden, war allerdings schwer. Unmittelbar nach dem Krieg zeigte in den Niederlanden kein Verleger Interesse an den Enthüllungen eines unbekannten jüdischen Mädchens. Wenn überhaupt, dann las man die Überlebensberichte von holländischen Widerstandskämpfern aus dem KZ. Die Historikerin Annie Romein Versior lässt ihre Kontakte zu Verlagen spielen. Vergeblich. Auch Gottfried Bermann Fischer, der sich im März 1946 gerade in Amsterdam aufhält, winkt ab. Das Typoskript landet zum Glück auch bei Annies Ehemann, Jan Romein, Dozent für niederländische Geschichte. Der erkennt sofort die emotionale und moralische Wucht des Journals. Am 3. April 1946 erscheint sein Artikel auf der Titelseite von Het Parool.
Für mich ist in diesem scheinbar unbedeutenden Tagebuch eines Kindes, in diesem Stammeln einer Kinderstimme de profundis alle Abscheulichkeit des Faschismus verkörpert. Mehr als in den Akten der Nürnberger Prozesse zusammen.
Ein Jahr später, im Juni 1947, erscheint das Tagebuch endlich gedruckt im kleinen Verlag Kontakt in Amsterdam mit einem Vorwort von Annie Romein. Das Cover lässt an einen Kriminalroman denken. Düstere Gewitterwolken vor mattem Licht, darauf in weißer, steiler Serifenschrift der Titel Het Achterhuis, das Hinterhaus. In der holländischen Edition fehlten allerdings ein paar Passagen.
Das Verlag fand einige Sachen zu sexuell. Wir sprechen über die Niederlande in 50er Jahren, ein sehr calvinistisch, altmodisches Land. Aber in die englische Ausgabe von 1952 war es kein Problem. Otto Frank hat zu dem Übersetzerin gesagt, hier sind einige Sachen, die man gestrichen hat in Holland, aber ich will sie in die englische Ausgabe haben. So die englischen Leser haben immer mehr sehen als die Holländer oder die deutschen Leser.
Het Achterhuis verkaufte sich gut. Der ersten Auflage von 3000 Exemplaren folgte noch im selben Jahr eine zweite. 1950 erschien das Buch schließlich auch bei einem kleinen Verlag in Heidelberg unter dem Titel »Das Tagebuch der Anne Frank«. Es fand nur wenige Leser. Die Übersetzerin, Anneliese Schütz, war eine alte Bekannte Franks und ehemalige Journalistin aus Berlin, die Theresienstadt überlebt hatte.
Aber sie war im 30. Jahr nach Niederland geflüchtet und sie war, kann man sagen, ein bisschen zu alt, um das Holländisch von einem jungen Mädchen, 12, 13 Jahre, zu übersetzen.
Sie war damals über 50. Eine alleinstehende Dame, maskulin wirkend, mit dicken Brillengläsern und rauem Berliner Charme. In ihrer Übertragung finden sich nicht nur viele missverstandene holländische Ausdrücke und Übersetzungsfehler, sie unterschlug auch Annes Ironie und verwandelte ihre frische und freche Teenagersprache in ein gediegenes Erwachsenendeutsch. Aus »Wir sind so still wie Babymäuschen« wurde
»Wir verhalten uns sehr ruhig«
aus einem verliebten Satz über Peter.
»Oh, was hat dieser Junge für einen warmen Blick?«
»Was hat der Junge für eine reizende Art?«
aus
»Heute Nacht habe ich viermal alle meine Besitztümer einpacken müssen. So laut ballerten sie.«
»Heute wurde wieder furchtbar geschossen, besonders nachts. Ich habe meine wichtigsten Habseligkeiten zusammengerafft.«
Das ist viel wichtiger. Sie hat, was man als antideutsche Änderungen sagen, hat sie geändert. Zum Beispiel, wenn es über die schlechte Deutsche geht, sie hat es geändert in die schlechte Menschen. So, man kann sagen, dass es politische Änderungen gegeben hat.
Aus Heldenmut im Krieg und gegen die Deutschen wurde Heldenmut im Krieg und im Streit gegen die Unterdrückung. Aus der Regel für die Hinterhausbewohner.
Erlaubt sind alle Kultursprachen, also kein Deutsch.
Erlaubt sind alle Kultursprachen, aber bitte leise.
Das Wort Faschist wurde aus dem Text verbannt, aber auch das Wort Jude sollte möglichst nicht auftauchen. Hitlers Judengesetze verwandelten sich in Hitlergesetze. Der bittere Satz Annes.
Und übrigens, es gibt keine größere Feindschaft als zwischen Deutschen und Juden.
Musste abgemildert werden in.
Und eine größere Feindschaft als zwischen diesen Deutschen und den Juden gibt es nicht.
Erst 1959, als die ersten Fälschungsvorwürfe gegen das Tagebuch laut wurden, sah man sich auch das, wie es der Spiegel nannte, kuriose Übersetzungsövre der Anneliese Schütz genauer an. Ihre Erklärung?
Ich habe mir immer gesagt, ein Buch, das man einmal in Deutschland verkaufen will, kann keine Schimpfworte gegen die Deutschen enthalten.
Und Otto Frank hat später gesagt, ja, es muss publiziert werden, wie oder mit welchen Änderungen, das macht nicht. Das war sein driving force, zu publizieren.
Ein gewagtes Unternehmen war die Veröffentlichung einer jüdischen Untertauchgeschichte im Nachkriegsdeutschland so oder so. Das Thema Verfolgung und Vernichtung der Juden gehörte damals nicht gerade zu den prominenten Gegenständen des öffentlichen Interesses, sagt der Oldenburger Historiker Stefan Scholz.
Das war zu der Zeit in Deutschland, Mitte der 50er Jahre, ja ein Thema, was generell verdrängt wurde von den allergrößten Teilen der deutschen Gesellschaft. Man richtete den Blick nach vorne, wollte das Land wieder aufbauen, aber man hatte wenig Bedarf, muss man sagen, sich mit den Fragen von Schuld und Täterschaft, Mittäterschaft und der eigenen Rolle dabei auseinanderzusetzen. Umso erstaunlicher war es dann auf den ersten Blick, dass das Tagebuch der Anne Frank so einen großen Erfolg dargestellt hat.
Mit den Ursachen dieses fulminanten Erfolgs in den 50er Jahren hat sich Stefan Scholz in einer Studie genauer beschäftigt. Seltsamer Triumphzug, so der Titel. Der Erfolg kam über die USA nach Deutschland in Form eines Theaterstücks. Aber schon zuvor, im Frühjahr 1955, hatte der Fischer Verlag das Tagebuch als preisgünstiges Taschenbuch herausgebracht. Das gute Buch für jedermann, zum Preis von 1,90 Mark, mit einer Startauflage von 40.000 Exemplaren. Auf der Titelseite eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Franks Firma an der Prinzengracht. Darüber ein signalroter Streifen mit dem Slogan »Ich glaube an das Gute im Menschen«. Auf der Bühne entfaltete der Spruch dann seine volle Wirkung.
Und im selben Jahr 1955 lief in den USA, in New York, am Broadway, aber das Theaterstück, das Tagebuch der Anne Frank, das sehr erfolgreich am Broadway lief, einen Pulitzerpreis bekommen hat und auch andere Theaterpreise. Und das ist dann eben auch nach Deutschland geholt worden und ab Oktober 1956 lief es in Deutschland außerordentlich erfolgreich.
Seit den ersten Oktobertagen wird an 7 deutschsprachigen Theatern in Berlin, in der Bundesrepublik und in der Ostzone ein Stück gespielt, das aller Voraussicht nach die deutsche Theatersaison im kommenden Winter beherrschen wird. Das Tagebuch der Anne Frank,
verkündete der Spiegel am 10. Oktober 1956, der zuvor noch nie etwas von einem jüdischen Mädchen namens Anne Frank gehört hatte. Die Bühnenfassung des Ehepaars Francis Goodrich und Albert Hackett war am 1. Oktober gleichzeitig in Berlin und Dresden, Hamburg, Düsseldorf, Aachen, Karlsruhe und Konstanz über die Bühne gegangen, dazu in Wien und Zürich.
Das war in der Spielzeit 56-57 das erfolgreichste Stück, das Theaterstück, was am meisten aufgeführt worden ist in ganz Deutschland. Und das blieb auch die kommenden Jahre erstmal so.
Etwas sehr Bewegendes, Samstagabend. Sagt dir der Name etwas? Das Tagebuch der Anne Frank? Ein 14-jähriges Judenmädchen aus Frankfurt schrieb es in Amsterdam,
berichtete auch am 28. Oktober 1956 ein älterer Herr in einem Brief an seine Geliebte in New York. Theodor Heuss an Toni Stolpe.
Die Zuschauer, wie man spürt, völlig gepackt. Der Zettel teilt mit, dass keine Beifallvorhänge gezogen werden und daher auch kein Beifall geklatscht.
Es gab wohlwollende Besprechungen, Stürme der Zustimmung und tief aufgewühlte Seelen im Publikum. In einigen Theatern blieben die Zuschauer, wie verlangt, nach den Vorstellungen in ergriffenem Schweigen sitzen oder verließen stumm den Saal. Wovon aber waren sie so ergriffen? Die Autoren Francis Goodrich und Albert Hackett, beide versierte Drehbuchschreiber, hatten vor allem die optimistische Seite Annes betont und die beiden Akte aus den Konflikten zwischen den 8 Untergetauchten entwickelt. Zwischen den Franks, Van Daans und dem Zahnarzt Düssel. Ins Zentrum gerückt war die Teenagerliebe zwischen Anne und Peter.
Es war generell so, dass auch die Amerikaner zu der Zeit eigentlich keine große Lust hatten, sich zurückzuwenden und mit diesen Verfolgungsgeschichten zu beschäftigen. Aber eine sentimentale Liebesgeschichte, dafür war immer die Bereitschaft da, sich das anzusehen. Die haben den historischen Kontext eigentlich noch stärker ausgeblendet, als es das Tagebuch eh schon getan hat. Und die Geschichte einer Verfolgung einer jüdischen Familie in der Zeit des Nationalsozialismus eigentlich universalisiert.
In Anne Franks Tagebuch stört kaum ein falscher Ton. Es ist so nobel, ohne Spuren des Hasses geschrieben. Die Verfolger, die Nazis, die Polizei erscheinen gar nicht auf der Bühne, so dass auch im Zuschauerraum kein Versuch zur Distanzierung aufkommen kann,
lobte der Kritiker der Zeit nach dem Premierenabend. Zwar sieht man den gelben Davidstern auf der Bühne, berichten die Helfer und der neue Mitbewohner Düssel von Abholungen, Razzien und verschleppten Juden nach Mauthausen, aber es bleibt bei Andeutungen und schnell wieder unterbrochenen Sätzen. Vom wahren Grauen dieser jüdischen Familiengeschichte bleiben die Zuschauer gnädig verschont.
Das Tagebuch ist ja heute, wenn man so will, ein ganz zentrales Symbol für den Holocaust. Aber der Holocaust selbst kommt in dem Tagebuch nicht vor. Und wenn man genauer hinsieht, dann ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass dieses Tagebuch so erfolgreich war. Weil das Tagebuch es ermöglicht hat, sich dieser Geschichte der Verfolgung zuzuwenden, aber auf eine Weise, die die eigene Beteiligung der Deutschen erstmal ausgeblendet hat.
Otto Frank selbst, der die Ideen und Ideale seiner Tochter als universell betrachtete, hatte schon während der Entstehung der Bühnenfassung darauf hingewirkt, dass das Stück möglichst viele Zuschauer erreicht.
Otto Frank hat auch in dem Schauspiel zu den Leuten, die es geschrieben haben, gesagt, bitte, mach es nicht so jüdisch, wie war nicht so jüdisch. Das ist auch, um ein großes Publikum zu haben.
Er hat das sehr stark gefördert, weil er auch diese Intention hatte, dass dieses Tagebuch über sich hinaus wirken sollte. Der daran interessiert war, dass das Tagebuch eben positiv in die Zukunft wirken sollte und dazu letztendlich zu so einer Art Menschenbildung führen sollte und Humanität und Anteilnahme und so generell befördern sollte.
Otto war ein Geschäftsmann in dieser Sache. Er wollte viele Bücher verkaufen, nicht um reich zu werden. Ich habe 2-3 Mal in sein Haus gewesen, das war nicht reich. Aber das Idee von, was seine Tochter gedacht hat, wollte er überall bringen.
Auch bei der Uraufführung am Court Theater 1955 am Broadway in New York wurde darauf geachtet, dass die Schauspieler nicht zu jüdisch aussahen. Und das taten sie auch nicht. Weder die 17-jährige Susan Strasberg als Anne, noch Josef Schildkraut und Gusti Huber als Otto und Edith Frank. Otto Frank selbst hat sich bis an sein Lebensende nie eine Anne-Frank-Vorstellung angesehen. Zu schmerzhaft. Die Universalisierung des Stücks führte in Deutschland zum kuriosen Phänomen, dass sich viele Zuschauer mit den 8 Eingeschlossenen im Dachgeschoss des Hinterhauses identifizierten. So wie es auch der Theaterbesucher Heuss im Oktober 1956 erlebte.
Für die psychische Wirkung auf die Zuschauer kommt schon dies in Frage, dass akustisch manche Szene untermalt ist. Sirene der Warnung und Entwarnung, vorüberrauschendes Bombengeschwader auf dem Einflug nach Deutschland. Jeder der Zuschauer fühlt sich selber wieder von diesen scheußlichen Erinnerungen gepackt.
Und die Aufnahme in Deutschland war auch so, dass man das Schicksal der Familie Frank und Anne Frank speziell in diesem Versteck eigentlich auch auf sich selbst übertragen hat. Und eigentlich wie in einem Spiegel sich selbst gesehen hat in der NS-Zeit, in einer Situation, in der man meinte, doch in gewisser Weise gefangen gewesen zu sein, gar nicht viel gewusst zu haben, also im Zustand der Unwissenheit, der Abgeschlossenheit und auch der eingeschränkten Handlungsfähigkeit, die bei Anne Frank ja nun wirklich vorlag, die man dann auf sich übertragen hat. Letztlich die Position des Opfers des Nationalsozialismus.
Das Theaterstück erlaubte dem Publikum Erschütterung ohne Schuldgefühle. Am Ende, kurz bevor das Versteck gestürmt wird, tröstet Anne den verzweifelten Peter mit den Worten:
Es geht ja nicht nur uns so. Es gibt so viele Menschen, die leiden müssen. Das hat es immer gegeben. Mal die eine Rasse, mal die andere Rasse. Und doch.
Sätze, frei erfunden von den Hacketts, die dem Nachkriegspublikum, nicht nur dem Deutschen, in der Seele wohltaten. Ebenso wie die frohe Botschaft, die Anne am Schluss aus dem Off verkündet, wie aus dem Jenseits.
Trotz allem glaube ich an das Gute im Menschen.
Der Satz, aus einer längeren Passage im Tagebuch gegriffen und eigentlich das Credo von Otto Frank, wurde zum Leitmotiv der Anne-Frank-Rezeption. Auch auf der Titelseite des Fischer-Taschenbuchs.
Die Interpretation des ganzen Buches war schon, wenn man so will, vorgegeben. Was auch dazu beigetragen hat, dass Anne Frank eigentlich als eine Figur gesehen wurde, die quasi den Deutschen die Hand gereicht hat über ihr Grab, über ihren Tod hinaus.
Oder, wie es der amerikanische Professor für jüdische Studien Alvin H. Rosenfeld auf den Punkt bringt:
In ihrem Namen haben sich die Deutschen selbst vergeben.
Man hätte auch einen ganz anderen Satz nehmen können aus dem Tagebuch und an das Ende setzen können, wie: Es gibt keine größere Feindschaft als zwischen Deutschen und Juden auf der Welt.
Der Erfolg des Tagebuchs in Deutschland in den 50er Jahren war aber vor allem ein Jugendphänomen. Lehrer führten ihre Klassen ins Theater, Schüler verschlangen das Buch. Beim Berliner Schlossparktheater gingen in kurzer Zeit 17.000 Kartenvorbestellungen für das Anne-Frank-Stück allein von Schulen ein. Als die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit im März 1957 in Hamburg zu einer Gedenkfeier nach Bergen-Belsen aufrief, folgten statt der erwarteten 100 Schüler an die 2000.
Anne Frank rief die Jugend. Bergen-Belsen wurde am letzten Sonntag zum Wallfahrtsort.
So die Überschrift eines Zeitartikels über die Fahrt der jungen Pilger mit Bussen und Autos. Im nächsten Jahr waren es bereits 8.000. Was aber steckte hinter der Jugendbewegung um Anne Frank, wie die Zürcher Zeitung titelte? Hinter der Heldenverehrung der Heranwachsenden?
Das ist eben diese Geschichte einer Adoleszenz, eines Heranwachsens, eines Mädchens im selben Alter, zwischen 13 und 15. Damit konnten sich sehr viele Jugendliche identifizieren und Befragungen zu der Zeit von Journalisten haben das auch sehr stark gezeigt, dass viele Jugendliche gar nicht auf diese historische Geschichte abgehoben haben, Judenverfolgung im NS, sondern auf so ganz allgemeine Probleme des Erwachsenenwerdens. Die Auseinandersetzung, das Verhältnis zu Erwachsenen, die einen in der Entfaltung irgendwie behindern. Und Anne Frank war nun tatsächlich sehr stark behindert durch die äußeren Umstände. Sie konnte nicht raus, sich nicht bewegen, sich wirklich nicht entfalten. Und das haben viele Jugendliche, deutsche Jugendliche, auf sich selbst dann übertragen und sich selbst da wiederentdeckt.
Der Journalist Norbert Mühlen, der bei seinen Zuschauerbefragungen für die Zeitschrift Der Monat echte Ergriffenheit und Nachdenklichkeit bei den jungen Deutschen festgestellt hatte, zog enttäuscht das Fazit:
Die politische Tragödie schrumpft in den Augen der jungen Theaterbesucher zu einem historischen Hintergrund zusammen, der ihnen zu fremd, fern und unverständlich bleibt, um wirklich interessant zu sein.
Das Fischertaschenbuch aber verkaufte sich prächtig. Bis 1958 hatte es eine Auflage von 700.000 Exemplaren erreicht. Ein Jahr später gelangte die Verfilmung des Theaterstücks von George Stevens, vom Spiegel als geschwätziger Rührfilm bezeichnet, in die Kinosäle. Viel mehr als der Film aber kurbelte Ernst Schnabels Buch »Spur eines Kindes« den Verkauf des Taschenbüchleins an. Auch dieses ein Fischer-Taschenbuch. Der Autor und NDR-Intendant war darin der Spur Annes bis ins Vernichtungslager Bergen-Belsen gefolgt und hatte 42 Zeugen befragt. Sein Funkbericht wurde von allen Sendern der Bundesrepublik ausgestrahlt.
Hier wird von einem Kinde die Rede sein, wie es unzählige gibt. Von einem Kinde, wie sie zu Hunderttausenden umgebracht worden sind. Hätte Anne die Legende geahnt, vorhersehen können, dass sie wirklich überleben würde, viel wirklicher, als sie je lebte, sie wäre im Herzen erschrocken.
Das Anne-Frank-Bild der deutschen Leser aber blieb bis in die 80er Jahre vom stilistisch gezähmten und politisch entschärften Tagebuch der Anneliese Schütz geprägt, zusammen mit der amerikanisierten Bühnenfassung. Erst 1979 schaffte es die amerikanische TV-Serie Holocaust, die deutschen Zuschauer wirklich tiefgehend zu erschüttern.
Und in dem Film Holocaust wurde eben das Schicksal einer Familie nacherzählt, die dann aber nicht abbrach, sondern weiterverfolgt wurde bis hinein zur Vernichtung in die Gaskammer. Das waren regelrechte Schockbilder, also die Bilder, die Szenen, die im Tagebuch ausgespart bleiben, zwangsläufig. Und das hat nochmal eine sehr viel stärkere Beschäftigung ausgelöst mit dem Nationalsozialismus und der Judenverfolgung und Vernichtung generell, die auch nochmal sehr intensivere Nachfragen ermöglicht hat. Wie konnte das passieren? Wie ist es genau gewesen?
Erst 1986 erschien in den Niederlanden und 1988 in Deutschland das vollständige Tagebuch in neuer Übersetzung von Mirjam Pressler, die Anne wieder ihre schwungvolle Sprache zurückgab. Es ist um ein Drittel umfangreicher.
Wir haben heute die Situation, dass es möglich ist, sich dem Tagebuch als einem Zeitdokument zu nähern und das Tagebuch in seiner ursprünglichen Form zu lesen und dadurch einen ganz neuen Blick auch auf die Person Anne Franks zu werfen, wo viele Facetten ihrer Persönlichkeit viel stärker zum Vorschein kommen.
Aber das ist auch, glaube ich, das Successformul von Anne Frank, dass alle Leute können etwas von Anne Frank nehmen.
Die Sonne scheint, der Himmel ist tiefblau, es weht ein herrlicher Wind und ich sehne mich so nach allem, nach Reden, nach Freiheit. Nach Freunden, nach Alleinsein. Ich sehne mich so nach Weinen. Ich habe ein Gefühl, als ob ich zerspringe und ich weiß, dass es mit Weinen besser würde. Ich kann es nicht.
Wohltemperierte Erschütterung. Eine Sendung von Renate Maurer über die Rezeption des Tagebuchs von Anne Frank. Die Erinnerungen von Miep Gies an die Verhaftung zu Beginn wurden freundlicherweise von der Familie zur Verfügung gestellt. Das Buch über den angeblichen Verräter der Franks, einen jüdischen Anwalt, das im Frühjahr erscheinen sollte, ist vom Verlag mangels Beweisen zurückgezogen worden. Es sprachen Sabine Falkenberg, Uta Halland, Bettina Kurt und Romanus Fuhrmann. Regie Beate Ziegs, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal.